Wo liegt denn wirklich das große Glück? Und wie können wir es in unseren Beziehungen finden? Darum geht es heute auch in der Predigt. Viele Ehen verlaufen ja ungefähr noch so harmonisch ab, wie der legendäre ständige Streit zwischen Lady Astor und Winston Churchill im britischen Parlament. In einer Parlamentsdebatte nahm Lady Astor Winston Churchill aufs Korn und fauchte ihn an: Wenn Sie mein Mann wären, würde ich Ihnen Gift in den Tee tun. Worauf Churchill sagte: Und wenn Sie meine Frau wären, würde ich ihn mit Freude trinken. Die öffentliche Institution der Ehe steckt in einer Krise, machen wir uns nichts vor. Viele lehnen sie ab. Sie meinen, sie brauchen sie nicht. Sie sind zu der Überzeugung gekommen, das private Erlebnis der großen Liebe funktioniert doch auch ohne eine öffentliche Festlegung auf einem Standesamt oder in einer Kirche. Ja, vielleicht funktioniert die Liebe sogar besser in Freiheit ohne Bindung. Die Institution der Ehe wird als eine starre Form, als Zwang, als Fremdbestimmung durch die Gesellschaft oder durch die Kirche, durch die Familien wahrgenommen. Immer mehr Menschen halten aufgrund eigener negativer Erfahrungen im Elternhaus oder im Bekanntenkreis eine dauerhafte, erfüllende Beziehung für ganz und gar unerreichbar und bleiben lieber gleich Single oder begnügen sich mit kurzlebigen Beziehungen. Jedenfalls halten es viele für klug, sich zumindest einen Notausgang aus der Beziehung zwischen Mann und Frau offen zu halten. Einzig die Hochzeitszeremonie, diese große, schöne Feier in Weiß, der Traum der Liebe für einen Tag, der hat nichts von seiner Faszination verloren. Diesen Tag einmal im Leben zu erleben, das lässt viele nach wie vor gerne heiraten, auch wenn sie die Formel, bis dass der Tod uns scheidet, nicht mehr mit vollem Herzen sprechen können. Wie kann die Beziehung zwischen Mann und Frau so gestaltet werden, dass beide darin wirklich ihr Glück finden? Und ist dazu die Institution der Ehe hilfreich oder hinderlich oder vielleicht gar notwendig? Diese Frage möchte ich in der heutigen Predigt stellen. Wir werden dabei sicherlich auf eine ungewöhnliche und unerwartete Antwort stoßen. Wir wollen dazu über einen Textabschnitt nachdenken. Da geht es über die Ehe. Das hat Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Epheser 5, die Verse 21 bis 33 über die Ehe. Einander untertan sein in Christus. Er schreibt dort: Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. So wie ihr Frauen Christus gehorcht, so sollt ihr euch euren Männern unterordnen. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, weil sie ihn liebt, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er sie von aller Schuld gereinigt. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein. Schön und makellos, ohne jeden Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum müssen auch die Männer ihre Frauen lieben wie sich selbst, weil sie als Ehepartner untrennbar zusammengehören. Wer nun seine Frau liebt, der hat sich selbst angenommen. Niemand hasst doch seinen eigenen Leib. Vielmehr hegt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und mit seiner Frau leben. Die beiden werden dann für immer zusammengehören. Das ist ein großes Geheimnis. Denn für mich zeigt sich an der Ehe beispielhaft die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten und ehren. Es gibt viele Möglichkeiten, sich an diesem Text zu stoßen. Manche Aussagen scheinen unverständlich und provozieren geradezu zum Protest. Da ist zum Beispiel, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen. Diese Worte wurden oft missbraucht. Männer sollen bereit sein, ihre Frauen ohne Grenzen zu lieben. Ist das überhaupt realistisch? Und überhaupt kann man sich fragen, sollte man sich so etwas Privates wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau überhaupt, sollte man sich da überhaupt reinreden lassen? Und dann auch noch von einem ledigen Mann. Und selbst wenn er ein geisterfüllter Apostel Jesu war und vor 2000 Jahren gelebt hat, wie verbindlich kann denn ein solcher Text für moderne Menschen überhaupt sein? Solche und andere Gedanken gehen vielleicht vielen oder dem einen oder anderen durch den Kopf. All das macht es nicht wirklich leicht, auf die Worte dieses Textes zu hören. Und darum möchte ich als erstes bitten, jedenfalls alle kritischen Anwesenden herzlich bitten, ihre Bedenken vorerst einmal für ca. 15 Minuten hinten anzustellen. Und zunächst einmal ganz unvoreingenommen auf das zu hören, was dieser Text als Ganzes sagen will. Das mit mir gemeinsam zu bedenken und erst danach, falls dann noch nötig, die eigenen Anfragen an diesen Text einzubringen. Was am meisten merkwürdig auffällt, Paulus setzt bei der Behandlung eines so irdischen, alltäglichen, profanen Themas wie der Ehe nicht beim Zwischenmenschlichen an, sondern auf einer höheren Ebene. Er verbindet alles irgendwie noch zusätzlich mit Gott. So, als käme erst daher eine wirklich gelungene Zweierbeziehung zustande, dass Gott mit hineingenommen wird. Aber was hat Christus in meiner Ehe, in meiner Partnerschaft zu suchen? Für Paulus gilt, er muss erst von Christus reden, wenn er auf dem Weg zu einer glücklichen Ehe etwas, wenn er für diesen Weg etwas sagen will. Ich versuche jetzt einmal, den Grundriss des biblischen Eheverständnisses nach Paulus aufzuzeigen. Erstens, die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde ist getragen von einer ganz unzerbrüchlichen Treue und Liebe des einen Gottes zu seinen erwählten Menschen. Gott sagt seinen berufenen und geliebten Menschen absolute Treue und Beistand zu. Diese ganz treue Liebe Gottes zu uns Menschen, diese Einzigartigkeit einer Liebe, die soll jetzt auch für die Liebe zwischen zwei Menschen gelten. Die soll jetzt auch in der Ehe gelten. Die Liebe Christi ist so beispielgebend für jede irdische Liebe. Und hier nur finden wir eigentlich die biblisch-theologische Begründung für die Monogamie, für die Ehe im Neuen Testament. Damit wird sie begründet. Warum nur ein Mann und eine Frau? Warum nicht irgendwie anders? Weil es diese absolute Liebe zwischen Gott und den Menschen widerspiegelt. So die Idee Gottes. So wie Christus seine Gemeinde als Braut erwählt hat und sich nicht von ihr abbringen lässt. Egal wie viele Mängel sie hat, egal wie sehr sie versagt, und wie viel auch erkennbar wird an ihr, so sollen auch die Ehemänner ihren Frauen begegnen. Diese Liebe ist geprägt von Treue und von Exklusivität. Ein Partner sagt zum anderen, du allein und nur du zählst. Gestern fand ich das so schön. In dem einen Liebeslied, der da war bei dem Konzert, wo er sagte, also die Welt existiert auch ohne dich, ich bringe es mal jetzt in meinen eigenen Worten, aber für mich bist du wichtig. Ja? Für mich zählst nur du. Und das ist doch, was wir im Herzen ersehnen, dass es einen Menschen gibt, für den wir wirklich von Bedeutung sind. Und er sagt, du bist für mich wichtig. Ich brauche dich. Ich will dich. Du zählst. Und zwar ganz und gar total und brutto, mit allen Fehlern und allen Mängeln, für immer und für ewig. Das steht ganz im Gegensatz zu unserer Kultur, aber auch schon im Gegensatz zu vielen antiken Kulturen und im ganzen Orient. Dort kannten viele Gesellschaften die Vielehe. Ja, entweder hatte man mehrere Frauen oder, wenn nicht nebeneinander, dann nacheinander. Man hatte immer dann einen Partner und dann wieder einen anderen. Aber der Apostel Paulus verkündigt den Gott, der sich festbindet, indem er mit uns Menschen einen Treuebund schließt und indem er sich auf uns, auf Ewigkeit festgelegt hat. Und diese Festlegung, die soll sich jetzt in der Ehe widerspiegeln. Ein zweites: Die Ehe ist für Paulus kein Mittel zum Zweck. Sie ist in sich selbst wertvoll als Liebes-, Lebens- und Dienstgemeinschaft, denn sie bildet die vollkommene Liebe Gottes ab. Auch dieses Verständnis steht im Gegensatz zu vielen Eheverständnissen heute und früher, in denen die Ehe einer zusätzlichen Rechtfertigung, eines zusätzlichen Zweckes bedarf. Dann wird gesagt, ja, warum Ehe? Ja, die Institution der Ehe ist gut für die Erziehung der Kinder. Oder sie ist gut wegen der Fortpflanzung. Oder um sexuelle Unzucht zu verhindern. Oder um das Paar in Krisen zusammenzuhalten, damit sie nicht so leicht auseinandergehen können. Selbst wenn sie das eigentlich längst wollen. Oder im Dritten Reich, die Ehe ist notwendig, um dem Volk Soldaten zu liefern. Oder heute vielleicht, um Steuern zu sparen, um das Erbe zu regeln oder sonst irgendwelchen Sekundärzwecken. Nein, sagt Paulus, die Ehe hat ihren Sinn in sich selbst. Auch ohne Kinder, auch ohne Steuerersparnis, auch ohne Steuerungsfunktion für sexuelle Bedürfnisse oder die Vermehrung des Volkes. Die Ehe ist kein Mittel zum Zweck. Sie ist ein Gedanke Gottes und in sich selbst allein wertvoll. Ein drittes: Die Ehe wird hier von Paulus trotzdem nicht überhöht und vergöttert. Sie ist einfach die irdische Zusage von Treue und Beistand, von Achtung und Unterstützung nach Gottes Vorbild. Die meisten Menschen haben dagegen eine sehr romantische und auch idealisierte Vorstellung von Ehe und Liebe. Einen Ehepartner finden, das bedeutet die alles entscheidende und schicksalhafte Begegnung von zwei Menschen, die zu einer vollkommenen Einheit verschmelzen. Und nur wenn das gelingt, dann sehen sie eine Ehe als gelungen an. dann ist sie vollkommenes Glück, letzte Erfüllung, ganzer Lebenssinn. Aber damit wird die irdische Ordnung der Ehe überfordert. Und damit überfordern sich auch die Partner gegenseitig in ihren Erwartungen an den anderen. Wenn mein Partner mir mein ganzes Lebensglück garantieren soll, dann kann das nur daneben gehen. Das kann nicht funktionieren auf Dauer. Wenn allein die Zweisamkeit mit dem Partner mir Wärme, Geborgenheit, Freiheit, vollkommene Intimität liefern soll und so ein Gegengewicht sein soll zu der immer kälter werdenden Gesellschaft mit ihrer funktionalen Arbeitswelt, dann wird sie zu einem Götzen, dann wird sie vergöttert. Und wenn sich dann der Märchenprinz oder Göttergatte oder die Prinzessin oder Märchenfee im Alltag als fehlsame, kleinkarierte Wesen erweisen, dann bleibt nur noch die Trennung oder die erneute Suche nach dem vollkommenen Du, das für immer meinen Durst nach Liebe und Angenommensein stillt. Aus dieser traumhaften und wirklichkeitsfernen Überschätzung der Ehe ergibt in Konfliktsituationen oft dann den Wunsch, die Ehe zu beenden, den Partner zu wechseln oder die Scheidung zu suchen. Paulus verkötert und überhöht die Ehe nicht. Udo Jürgens hat für seine Tochter einmal ein Lied geschrieben, in dem es heißt: Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden. Das ist, wie ich finde, ein sehr verständlicher Wunsch. Niemand leidet gern. Eine Liebe ohne Leiden, das ist aber auch ein sehr unrealistisches und zerbrechliches Beziehungsideal. Es ist ein Verständnis von Liebe, das Tränen und Enttäuschungen, Schmerzen, Wut, Verletzungen und das Durchleiden von Tiefen von vornherein ausschließt. Liebe aber heißt doch gerade auch, in der Tiefe aneinander festzuhalten. Und ich bin der Überzeugung, dass es eine wirkliche Liebe ohne Leiden nicht gibt. Weder zwischen Ehepartnern, noch wenn man seine Kinder liebt oder seine Eltern. Es gibt immer Verlustsituationen, es gibt immer schwierige Dinge. Darum überhöht Paulus die Ehe nicht, sondern sagt, sie ist einfach die irdische Zusage von Treu und Beistand, von Achtung und Unterstützung nach dem Vorbild Gottes. Ein viertes noch. Entsprechend macht Paulus deutlich, nicht ideale Menschen führen eine ideale Ehe, sondern ganz normale, sündige Menschen, die an sich selbst noch an Herzenszärtlichkeit leiden, werden von Christus immer wieder neu zum Bleiben in der Liebe ermächtigt, indem sie sich an ihm, an Christus orientieren, indem sie sich von ihm her immer wieder neu mit Liebe beschenken lassen und sich von seiner Liebe her inspirieren lassen. Die Partnerschaft eines Menschen bedarf des großen Dritten. Oder sollte man sagen, den großen Ersten im Bunde, um in seiner Geborgenheit wieder neu aufzuleben. Diese dritte Schnur des dreifach verwobenen Seiles macht das Band so fest und stabil. Die Liebe in der Ehe besteht nicht darin, dass zwei sich genügen und sich nur wechselseitig anblicken, sondern dass sie gemeinsam in eine Richtung schauen, auf Christus hin. Nur auf dieser Grundlage lassen sich wirklich feste, gute Beziehungen bauen und Paare können Mut schöpfen und sagen lernen, wir wagen es gemeinsam im Namen Jesu Christi. Ehe besteht für Paulus also aus drei Personen. so wie das Wort Ehe aus drei Buchstaben besteht. Und da steht das H in der Mitte für den Herrn und die beiden Es für die zwei Egoisten, die damit verbunden werden sollen. Und genau wie bei dem Wort ist es auch in der Ehe ohne das H, ohne den Herrn, also ohne Gott und Christus, funktioniert Ehe nicht so, wie sie von Gott gedacht ist. Da stehen dann nur noch zwei Es, zwei Egos. Und das Ganze scheint keinen richtigen Sinn mehr zu geben. Deshalb empfiehlt Paulus den ganz normalen Menschen, in der Ehe ein an Christus orientiertes Handeln. So, wie sich Gott in Christus ganz zurücknahm, um ein Diener der Menschen zu werden, so sollen sich die Ehepartner einander unterordnen. Leider, muss ich sagen, wurde und wird dieser Text, der von dem Mann als dem Haupt der Frau spricht, immer wieder von männlichen Haustyrannen missbraucht. Sie deuten ihn so, als würde da stehen, ihr Männer, macht euch eure Frauen untertan. Unterdrückt sie, beherrscht sie, aber genau das stellt den Gedankengang des Paulus geradezu auf den Kopf. Nichts läge ferner. Niemand kann aus diesem Text vermeintliche Ansprüche und Rechte für sich selber ableiten, außer dem Recht, sich selbst zum Diener für seinen Nächsten und Ehepartner zu machen. Männer, die ihre physische Überlegenheit missbrauchen, um ihre Frauen körperlich oder seelisch zu misshandeln, sollten aus diesem Text keine Bestätigung, sondern einen dringenden Ruf zur Buße und Umkehr heraushören. Ein egoistischer Dickkopf, der sich selbst behaupten will, ist genau das Gegenteil von dem Haupt im Stil und in der Gesinnung Jesu. Wenn der Mann hier in die Position des Hauptes von Gott berufen wird, dann ist das eine Berufung in eine Dienstfunktion. So zu lieben, wie Christus geliebt hat, sich völlig aufzugeben. Seine Aufgaben sind nähren und pflegen und sich um die Schönheit der Ehefrau kümmern, sie aufblühen zu lassen. So der Gedanke des Paulus. Und mein letzter Punkt. Paulus beschreibt hier das Ende des Machtkampfes zwischen Mann und Frau. Die gegenseitige Unterordnung soll dazu führen, dass jeder Partner auch seine Grenzen und Schwächen eingestehen kann. Dass er sich nicht noch größer und stärker machen muss, als er wirklich ist. Die Frau soll sich an der Schulter ihres Mannes anlehnen dürfen, ohne im Geringsten befürchten zu müssen, dass er dies ausnutzt. Der Mann soll sich nicht auflustern müssen, nur damit er von seiner Frau nicht verachtet wird. Wenn sie ihn ehrt, dann kann er auch Schwäche zeigen. Dass sich dem anderen unterstellen, ist ein freier Akt beider Partner. Es besteht dazu kein Anspruch von Seiten des anderen. Diese Freiheit bildet das gute Klima, in dem echte Liebe gedeihen kann. Auch die gegenseitige Unterordnung geschieht im Blick auf Jesus. Es geht darum, sich wechselseitig aus Gottes Hand anzunehmen. Das ist Gottes Gabe und Gottes Aufgabe in der Ehe. Dazu gehört auch zu akzeptieren, dass mein Partner, meine Partnerin ein unvollkommener Sünder, eine unvollkommene Sünderin ist, so wie ich selbst. Jeder muss seine romantisierten Träume, seine Idealbilder und Projektionen fallen lassen. Loslassen. Gerade wenn sich der vermeintliche Prinz und Held als Frosch und Feigling herausstellt und die Prinzessin eine hysterische Furie, dann gilt es doch, an den Treueversprechen festzuhalten. So kann aus einer verträumten Verliebtheit eine reife Liebe werden, die den anderen brutto annimmt, inklusive aller seiner Schwächen. Aber eine solche Liebe, eine solche Ehe, kann letztlich nur von Menschen geführt werden, die als solche denen von Christus vergeben wurde, die die Liebe Gottes erfahren haben, die immer wieder neu auf Christus blicken, die von ihm immer wieder neu inspiriert werden. Eine solche Ehe steht unter dem festen und unzerstörbaren Segen Gottes. Allein sich Christ zu nennen oder zu einer christlichen Gemeinde zu gehören oder ein christliches Eheritual zu vollziehen, garantiert dagegen den Segen Gottes noch keinesfalls. Das lässt sich sogar statistisch nachweisen. Eine Amerikanerin, Mercedes R. Sue Wilson, hat eine umfassende Umfrage in den USA gemacht und das Ergebnis ist erstaunlich. Sie hat festgestellt, bei standesamtlich verheirateten Paaren zerbricht eine von zwei Ehen. 50% der Ehen zerbrechen. Bei kirchlich verheirateten Paaren zerbricht eine von drei Ehen. Nur noch 33%. Bei kirchlich verheirateten Paaren, die nicht nur in der Kirche mal geheiratet haben, sondern auch zusammen Gottesdienst besuchen und auf Gott hören, zerbricht nur noch eine von 50 Ehen. Und bei kirchlich verheirateten Paaren, die zusammen zur Kirche gehen und noch miteinander beten, zerbricht nur noch eine von 1429 Ehen. Das fand ich erstaunlich. Die Antwort des Paulus und auch die Antwort dieser heutigen Predigt in Anlehnung an die Gedanken des Paulus im Epheserbrief auf die Frage, wie kann eine glückliche Beziehung zwischen Mann und Frau gelingen, wird für manchen heute vielleicht gleichermaßen überraschend als auch ärgerlich sein. Erwartet wurden wahrscheinlich irgendwelche psychologischen Tricks. Wie kann ich meine Ehe glücklich halten? Kommunikationsmethoden. Wie kann ich das andere Geschlecht besser verstehen? Und so weiter. Stattdessen lautet die Antwort der Bibel, den Blick auf das, was wirklich Ehe ist, zu verändern. Ihn von Gott her zu korrigieren. Weg von dem Verständnis einer romantischen Idealehe zweier wunderbar liebender und ausgeglichener Menschen hin zu dem Auftrag der Abbildung der Liebe Gottes zu den Menschen in liebender Unterordnung, die ihre Kraft immer wieder neu aus einer lebendigen Gottes- und Christusbeziehung erhält. Zuallererst muss ich also meine Einstellung ändern zu dem, was Ehe wirklich sein will. Und dann muss ich meine Einstellung und meine Erwartung gegenüber meinem Partner insgesamt verändern. Es gilt, die Ehe nicht zu verzwecken, sondern von Gottes Vorbild seiner Liebe her zu definieren. Es ergibt sich vieles gleichsam dann von selbst. So verstanden wird die treue Institution der Ehe als festes öffentliches Versprechen des lebenslangen irdischen Beistandes zum Garant wahrer Liebe und erlebten Glückes. Das Paar in dem Theaterstück hat diesen Weg so in etwa nachvollzogen. Waren sie doch zuerst noch von einem unrealistischen Ideal erfüllt? Micha, Susanne, So wurde mit der Zeit, wurden sie ernüchtert, vom Alltag eingeholt und fanden aber schließlich einen ganz neuen Anfang in der liebenden Unterordnung. Ich will dir ein liebender Ehemann, eine liebende Ehefrau sein. Ich glaube, es lohnt sich wirklich, über diese biblische Perspektive weiter nachzudenken. Gerade wenn einem das vielleicht ganz komisch und ganz neu vorkommt. Nach meiner mittlerweile über 30-jährigen eigenen Eheerfahrung hängt dieses biblische Geheimnis der Ehe mit folgendem Umstand wesentlich zusammen. Wenn ein Paar von der Liebe zueinander erfüllt ist, dann fällt es leicht, eine Beziehung zu lieben. Wenn wir selbst uns vom anderen sehr geliebt fühlen, so wie es am Anfang einer Liebesbeziehung eben oft der Fall ist, dann fällt es auch leicht, zurückzulieben. Als meine Frau noch ganz begeistert von mir war, fiel es mir ganz leicht, sie auf Händen zu tragen. Dann ist sozusagen unser Liebestank voll. Wenn nun aber bei einem der Partner die Liebe erkaltet ist, dann verhält er sich weniger freundlich. Dann fängt er an, am allem herum zu kritisieren, zu nörgeln. Bald kommt auch der Streit. Davon aber ist auch der andere Partner betroffen. Seine Liebe und seine Geduld wird gefordert, aber mit der Zeit auch aufgebraucht. Dann ist es wie ein leerer Tank. Und je weniger er geliebt wird, desto schwerer fällt es ihm, zurückzulieben. Da wird dann ein Negativkreislauf in Gang gesetzt. Und die Frage ist doch, wo kann in einer solchen Krisensituation neue Liebe herkommen? Von dem anderen doch offensichtlich nicht. Dann, wenn ich ein liebendes Herz am meisten bräuchte, dann scheint es am wenigsten von Liebe erfüllt zu sein. Und an diesem Punkt kann nur Gott mein Herz aufs Neue mit Liebe erfüllen, so dass ich in der Lage bin, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Zu sagen, ich liebe dich zurück, weil ich von Gott unendlich geliebt bin und nicht von dir. Darum liebe ich dich. Und es kann etwas Neues beginnen. Im Lukas-Evangelium wird einmal von einer Frau berichtet, die in das Haus eines sehr angesehenen Schriftgelehrten kommt und dort Jesus trifft, der Gast ist, und ihm ihre Liebe erweist, indem sie sich zu seinen Füßen setzt, mit ihren Liebestränen seine Füße benetzt und sie mit ihren Haaren abtrocknet. Und Jesus fragt die Anwesenden, die sich darüber empörten, wie konnte diese Frau das tun? Und er gibt dann selbst die Antwort und sagt, sie kann so sehr lieben, mehr als alle scheinbar so frommen Schriftgelehrten, weil sie selbst so viel Liebe und so viel Vergebung von Gott erfahren hat. Mit anderen Worten, Gott hat ihren Liebestank gefüllt. Ich wünsche allen Paaren, dass sie dieses Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, für sich selbst entdecken können. Erstmalig oder wieder neu. Diese enorme Liebesmacht, die aus dem Glauben an Gott kommt und die jede Ehe bereichert und im Tiefsten erst möglich macht. Wir hören und sehen jetzt gleich ein Musikvideo mit dem Titel »Ich sag Ja zu dir«. Es ist ein Liebeslied von einer Frau gegenüber ihrem Mann. Aber ich lade alle Paare ein, sich den Inhalt dieses Liedes zu eigen zu machen und das Versprechen ewiger Liebe in dieses Versprechen mit einzustimmen und ihre Liebe auf diese Weise heute zu erneuern. Gott segne euch dabei. Amen.